Hallo. Okay, hier kommt der zweite Teil. Und ich fange einfach mal an zu schreiben. In Lemma 6,4 geht es um die nächste Gleichung. Aber bevor ich das Resultat hinschreibe und damit dann verrate, was für Lösungen es für diese diophantische Gleichung gibt, dachte ich, wir gucken einmal drauf. Sehen Sie denn? Wenn man schon mal ein paar hat, dann könnte ich schon mal alten schreiben und dann ist die Frage, gibt es noch mehr? Ja.
Y gleich 1 und x gleich 0.
Das funktioniert. Dann ist immer das Erste, was ich probiere, was ist mit anderen Vorzeichen, 0 minus 1, aber das klappt nicht. Was noch? Seite wächst irgendwie nicht so schnell. Ne? Sieht irgendwie schwierig aus. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar seltsame Kombinationen von Drittpotenzen und Quadraten. Y kann ja sehr klein sein im Vergleich zu x. Ich lasse es tatsächlich mal offen und wir lassen uns im Beweis, also in der Analyse davon überraschen, was rauskommt, was wir vielleicht noch finden. Einverstanden? Ich schreibe nicht, dass wir meinen, dass wir beweisen wollen, sondern ich lasse etwas offen. Und anders als viele Studis in der Klausur, werden wir aber am Ende dran denken, das auszufüllen und wirklich noch die Behauptung fertig hinzuschreiben, okay? Schreiben. Und in der Liste kommt auf jeden Fall die Lösung vor, die wir schon gefunden haben. Das heißt, es wird am Ende so, dass das Paar xy kommt aus der Länge. Wir wissen schon, 0,1 muss da irgendwie drin sein, dann gucken wir mal, was anders so kommt. Dass ich das jetzt nicht verrate, macht mir Spaß. Okay. Wenn wir dann später alles da stehen haben, dann gehen wir nochmal kurz in uns und machen so einen Test, ob wirklich alles auf die Gleichung erfüllt. Nicht, dass du vielleicht unterwegs irgendwo bei Fällen sind, wo irgendwelche Sachen theoretisch möglich sind, aber dann vielleicht praktisch wegen irgendwelchen Vorzeichen nicht. Das machen wir aber ganz am Ende. Wir beginnen also jetzt quasi mit der anderen Richtung des Beweises. Da stehen ja zwei. Ne? Wenn ich schreibe, die Lösungen sind genau, dann behaupte ich, die Sachen, die da stehen, lösen das. Das prüfen wir später. Für die einen haben wir das schon geprüft, für die eine Lösung. Und ich fange mit der spannenderen Richtung an, nämlich mit der, dass wir uns x und y aus z hernehmen, die Gleichung lösen. Und dann fangen wir an herauszufinden, was dann für x und y stimmen muss und wie wir es einschränken können. Und da ich die Gleichung und die Tatsache, dass die gelten soll, immer wieder benutze, kriegt die gleich irgendein Zeichen. Schönes Symbol, das ich letztens gesehen habe und bei dem ich dachte, eigentlich möchte ich das mal verwenden. Ich habe vergessen, was das war. Und ich habe auch vergessen, bei wem ich das gesehen habe. Was für ein schönes Symbol habe ich da letztens gesehen, was ich dann verwenden wollte? Ich glaube, ein Smiley. Habe ich das in der Klausur gesehen? Danke. Also, die Referenz für die Gleichung ist jetzt ein Smiley. Genau, Ende war es ein Missverständnis und es war gar nicht so gemeint, aber ich hatte mich zwischendurch schon so gefreut, dass ich mir das gemerkt habe.
Ja, okay, ja, so war das. So, warte, stimmt, ich erinnere mich wieder. Gut.
Wir zeigen jetzt nacheinander so ein paar Schritte und ich möchte, damit wir eine Orientierung haben, wie der Beweis läuft, die Schritte da mal irgendwo so anpinnen.
Zur Orientierung. Also der erste Schritt wird sein, sich zu überlegen, dass y ungerade ist. Dann wird der nächste Schritt sein, sich zu überlegen, und das kommt jetzt hoffentlich überhaupt nicht überraschend, dass x plus y und x minus y Teilabhängig sind im Prinzip i, in dem der ganze Zauber gleich stattfindet. Dann kommt unser Wundersatz, denn wir haben dann ein Produkt von teilabhängigen Leuten, was assoziiert ist zu einer dritten Potenz. Und dann können wir in unserem Wundersatz ein Alpha finden aus Zi mit der Eigenschaft Alpha 3 gleich x plus i. Gibt nur einen Fall und da muss man ja nur noch Sachen einsetzen. Das heißt, man schreibt Alpha als a plus bi, verwendet den binomischen Leersatz, das können wir, macht einen Koeffizientenvergleich und dann kommt irgendwas raus. Sieht erstmal gar nicht so schlimm aus. Mal los. Erste Zwischenbehauptung. Y ist ungerade. Dazu, ups, Moment. Ja. Dazu gucken wir Modul 4, was da überall so los ist. Wozu sind denn dritte Potenzen kongruent in Modul 4? Erstmal können wir uns das überlegen. Y ist kongruent zu 0, 1, minus 1 oder 2. Modul 4. Also können wir jetzt mal gucken, wozu y hoch 3 dann kongruent ist. Ja, 0 hoch 3 ist 0 modulo 4, 1 hoch 3 ist 1 modulo 4, minus 1 hoch 3 ist minus 1 modulo 4, 2 hoch 3 ist 0 modulo 4. Das heißt, die Möglichkeiten sind 0, 1 und minus 1. Das war die linke Seite der Gleichung, Smiley. Und jetzt kommt die rechte Seite der Gleichung, Smiley. Quadrate sind nämlich immer kongruent zu 0 oder 1, mod 4. Wenn ich also ein Quadrat plus 1 rechne, bin ich kongruent zu 1 oder 2, mod 4. Einverstanden? Gleichzeitig ist x Quadrat plus 1 kongruent zu, was habe ich gesagt, 1 oder 2, mod 4. Also muss gelten, damit das gleichzeitig gelten kann. Naja, wo ist die Überschneidung? Was können jetzt die Möglichkeiten sein, sodass das übereinstimmt? Die 2 hier auf der rechten Seite ist raus. Das muss die 1 sein. Dann muss hier auf der linken Seite auch die 1 sein. Boah, okay. Also muss gelten, y3, 1. Geht das, dann y gerade ist? Nein. Y muss jetzt beim Teilen durch 4 Rest 1 oder minus 1 lassen. Nee, tatsächlich wissen wir sogar Rest 1, denn minus 1 hoch 3 ist ja wieder minus 1. Das heißt, wir wissen jetzt sogar noch mehr als das, was wir brauchen. Es gilt also sogar y ist kongruent zu 1 mal 4. Und 1 oder minus 1 wären okay gewesen, weil wir dann ungerade gewesen wären. Aha, na dann. Super, erster Schritt abgehakt. Dann kommt der zweite. Und den Trick habe ich vorhin schon so ein bisschen verraten. Wir schauen uns nämlich jetzt ein DGT an von x plus y und x minus y in Zi. Wir wissen, dass wir die Normfunktion verwenden können, dass es reicht, wenn wir zeigen, dass unser DGT, mit dem wir angefangen haben, Normwert 1 hat. Dann ist das schön. Also schränken wir den Normwert ein, indem wir gucken, was wir alles für Zeug finden, was dann von diesem DGT, mit dem wir angefangen haben, geteilt werden muss. Das sind einmal diese beiden Leute. R durch das Produkt. Also die rechte Seite unserer Smiley-Gleichung, also auf die linke Seite. Und so wurschen wir uns da durch. Achso, Behauptung fehlt noch. X plus I. Und X minus I sind Teile in Z-I. Dazu sollte ich dann erstmal einführen, wie wir auf diese Leute kommen. Das habe ich bisher nämlich nur in unserer Skizze gemacht. Aber das ist die Magie, die uns jetzt begleitet. Wir sehen mit Smiley, also mit unserer ursprünglichen Gleichung, y plus 3 plus x plus 1 für diese konkreten x und y, mit denen wir angefangen haben, die eine Lösung sind. Das heißt, da habe ich eine konkrete Zerlegung x plus i mal x minus i in z. So, das ist die Verbindung zu dem Zeug, das wir bisher gemacht haben. Und jetzt nehme ich mir ein DGT her, sei Delta aus Zi ein DGT von x plus i und x minus i. Und mir ist wichtig, hier immer dazu zu sagen, dass x und y jetzt konkrete Zahlen sind und keine Variablen mehr. Ansonsten wäre das irgendwie komisch, damit so rumzurechnen. Aber das sind jetzt wirklich konkrete Zahlen, die die Gleichung lösen. Okay, das ist mein Delta. Ziel behalten wir im Hinterkopf. Wir wollen zeigen, die Norm von Delta ist 1. Dann ist alles schön. Und was weiß ich über die Norm von Delta? Ich weiß, dass die alles teilt, was eine Norm ist von irgendwas, was von Delta geteilt wird. Also könnte ich jetzt mit x plus i und x minus i anfangen. Die habe ich auf jeden Fall. Aber wie ich gerade schon angedeutet habe, kommen wir auch zu y. Die Norm von Delta teilt eine ungerade ganze Zahl und damit ist sie selber ungerade. So, jetzt brauche ich noch irgendwas anderes. Vielleicht machen wir sowas wie, dass die eine Zahl minus die andere. Was passiert denn, wenn ich das mache? X plus i minus x minus i. Denn ein gemeinsamer Teiler, der teilt dann ja auch die Summe und die Differenz und so von diesen ganzen Leuten. Und mein Vorschlag ist, x plus i minus x minus i zu nehmen, weil nämlich dann x weggeht und ich nur noch irgendeine begrenzte i habe. Und das finde ich gerade gut. Also probieren wir es aus. Weiter ist Delta ein Teil davon. Minus wollte ich ausprobieren, minus x minus i. Und das ist 2 mal i. Also ist die Norm von Delta ein Teil von der Norm von 2 mal i. Und wer kann mir sagen, was es ist? Welche Norm hat 2i? Normfunktion in Zi. Die Leute haben die Form a plus bi und die Normfunktion ist a Quadrat plus b Quadrat. Also ist die Norm von 2i?
4.
4, danke schön. Und wir sehen, das wird jetzt knifflig, denn jetzt müssen wir gleichzeitig ungerade sein und 4. Und wieder feiere ich die eindeutige Primfaktorzerlegung in Z. Die einzigen Teiler von zwei Potenzen sind selber zwei Potenzen. Der einzige ungerade Teiler, wenn wir dann auch noch ein positives Vorzeichen brauchen, ist also 1. Und dann kommt Wissen über ZI aus der Algebra-Vorlesung, Algebra 1. Die Einheiten da sind genau die Leute von Norm 1. Und wir kennen die auch alle, 1 minus 1 i minus i. Wir haben angefangen damit, dass Delta ein gemeinsamer Teiler sein sollte, sogar ein DGT von x plus i und x minus i. Wir sehen, es hätte sogar gereicht, einen gemeinsamen Teiler zu nehmen. Und dann wäre auch rausgekommen, dass der eine Einheit ist. Das heißt, egal mit was für einer Lösung x, y wir anfangen, es wird dann immer so sein, dass x plus i und x minus i Teiler von Z hätten. Das haben wir schon mal rausgefunden. Gut. Dann kommt der Wundersatz, Satz 6.3. Wir haben hier zwei teilerfremde Leute, Z ist ein faktoreller Ring. Ist da irgendwas 0? Na, die rechte Seite, also theoretisch könnten x plus i und x minus i erstmal 0 sein, wenn man kurz drüber nachdenken, ob das passieren kann. Dann wäre halt die linke Seite y3 auch 0. Aber in Wirklichkeit, also wenn wir uns überlegen, woher x kommt, x war ja eine ganze Zahl, dann sind x plus y und x minus y nicht 0. Dementsprechend ist auch die linke Seite y3 nicht 0. Das ist wichtig, weil in unserem Wundersatz als Voraussetzung steht, dass die Leute, mit denen wir da arbeiten, nicht 0 sind. Okay. Und dann sagt er uns aber direkt, können wir direkt anwenden, weil wir die Teilerfremdheit haben, mit unserer Smiley-Gleichung, sind dann die beiden Faktoren assoziiert zu einer dritten Potenz. Irgendwie muss ich jetzt noch klären, warum da so eine Gleichheit steht und kein assoziiert. Das ist der einzige Schritt, der hier noch zu tun ist. Für 3. Es existiert eine ganz gleiche Zahl Alpha. So. Es gilt Alpha gleich x plus i. Und dann wäre das gleich ganz toll, wenn wir dann alles konkret ausrechnen können. Ha, aber vorher, was ist da noch zu tun? Wir können ja mal den Wundersatz draufwerfen. Da x plus i, x minus i und y gleich 0 sind, haben wir mit der Aussage, die 2 steht, ich nenne ihn einfach mal den Wundersatz, weil ich mich so freue. Die seriöse Bezeichnung hier in dieser Vorlesung ist Satz 6.3. Der kann hier verwendet werden. Und der liefert uns schon fast das, was wir wollen. Schon eine ganze gaussche Zahl, deren dritte Potenz ich mir angucken möchte. Es existiert eine Einheit. Und nein, das nenne ich jetzt aber nicht Alpha, sondern vielleicht vorsichtshalber Beta. Beta ist die. So, das. Und jetzt möchte ich explizit hinschreiben, was es bedeutet, assoziiert zu einer dritten Potenz zu sein. Es ist nämlich jetzt x plus i. Wie unsere Einheit mal Beta hoch 3. Dann ist es ganz ordentlich umgeschrieben. Und jetzt möchte ich gucken, je nachdem, was Epsilon ist, was dann passiert. Dann sehen wir auch, warum vorhin in meiner Skizze für die pythagoreischen Tripel man die Fallunterscheidung brauchte, mit i oder nicht i, und hier brauchen wir die nicht. Das wird jetzt gleich deutlich. Also machen wir halt. Wollen wir das wirklich machen? Wir haben 4 Einheiten. Wollen wir 4 winzige Fälle machen? Okay, ich sehe eine Person nicken. Ich bin auch begeistert von 4 kleinen Fällen, also machen wir 4 kleine Fälle. 3a. Epsilon gleich 1. Ja, dann ist x plus y gleich Beta hoch 3. Das heißt, dann können wir für unser Alpha einfach dieses Beta nehmen und sind fertig. Und jetzt sehen wir auch, worauf das hinausläuft. Je nachdem, was die Einheit ist, gucke ich halt, wie ich an dem Beta noch wackeln muss, um Alpha zu definieren. Wenn zum Beispiel Epsilon minus 1 ist, was für eine Idee haben Sie dann, was ich da tun muss, um von Beta zu Alpha zu kommen? Da steht dann ja, x plus y ist minus Beta hoch 3. Woran kann ich jetzt wackeln, damit da nicht mehr diese Einheit steht und stört? Ja.
Wir könnten jetzt minus Alpha nehmen?
Bitte. Genau, denn minus 1 hoch 3 ist dasselbe wie minus 1. Also kann ich das quasi reinziehen. Und wir sind dann fertig. Mit Alpha ist minus Beta. Aha, okay. Gucken wir uns den Fall an Epsilon. Was muss ich da tun? Wodurch muss ich Beta ersetzen, damit das I auch mal steht?
I mal Alpha. Dann haben wir insgesamt I hoch 4 und 1.
Probieren wir es aus. Was ist denn I hoch 3?
I hoch 3 ist minus I.
Das heißt, das brauchen wir im vierten Fall.
Aber dann multiplizieren wir noch mit dem Epsilon. Dann haben wir also I mal I hoch 3, das ist I hoch 4, das ist 1.
Wir haben ja Epsilon ist gleich I. Dann haben wir I hoch Beta hoch 3. Wenn dann Alpha.
Ja, aber Moment, wir wollen ja auf das hinaus. Das heißt, dann muss wirklich die rechte Seite rauskommen. Da multipliziere ich ja nicht nochmal mit Epsilon.
Ich dachte, auf der rechten Seite muss einfach nur Alpha stehen.
Genau, also ich möchte ein Alpha finden, so dass Alpha hoch 3, das heißt, die Epsilon mal Beta
hoch 3. Das ist die Alpha.
Ah, das heißt, wir haben jetzt quasi gesagt, was Beta sein soll, aber wir müssen es ja umgekehrt denken. Wir müssen ja sagen, was Alpha ist in Abhängigkeit von Beta. Ich denke einfach mal.
Ah ja, Beta ist I Alpha. Das heißt, Alpha ist Beta durch I, also minus I Beta.
Genau.
Ja.
Und deswegen, so wie ich Ihnen gerade zugehört hatte, dachte ich, dass das die Idee für den letzten Fall ist, für minus i, aber jetzt, okay, jetzt habe ich verstanden, genau, warum
meinte, Alpha vorbei. Meinte, Beta muss die Alpha sein. Muss
ja. Dann sind wir fertig. Alpha ist minus i mal Beta. Ich glaube, so rum ist es richtig. Und im letzten Fall ist es dann i mal Beta, weil sich durch das Potenzieren mit 3, also weil sich durch den Exponenten 3 das Vorzeichen dann nochmal ändert. Das ist die einzige Stelle, an der man aufpassen muss. Aber wir sehen hier, der Witz ist eigentlich, dass man jede Einheit in ZI als dritte Potenz einer Einheit schreiben kann, aber man kann sie nicht als Quadrat schreiben. Und deswegen hat man hier nur einen Fall, aber in dem Lemma vorhin hatte man zwei. Gut, also nochmal, was waren das jetzt für Fälle? Für 1 und minus 1, da behalten wir unser Beta bzw. ändern einmal das Vorzeichen. Und bei i und minus i multiplizieren wir jeweils mit der anderen Einheit. Und so kommen wir von Beta zu Alpha. Und so kommt dann nur dieser eine Fall raus, dass wir x plus i wirklich als dritte Potenz von irgendwas schreiben können. Es ist keine Einheit mehr darum schleppen. Und das heißt, dass wir es jetzt alles fertig machen können. Viertens, die Lösung. Wie geht es denn jetzt weiter? Seit A und B ganze Zahlen so, dass Alpha A plus B mal I ist. Und da habe ich einfach schon zwei verändert. Denn das haben wir uns jetzt alles schon erarbeitet. Wenn wir eine Lösung haben, xy für unsere diophantische Gleichung, die wir angefangen haben, dann kann man x plus i schreiben als dritte Potenz von einer ganzen lauschen Zahl und die schreibe ich mir jetzt einfach nur explizit hin. Dann kann ich den binomischen Leersatz draufwerfen. plus i. Genau. Gleich Alpha hoch 3. Gleich a plus b hoch 3. Und jetzt geht's los. A hoch 3. Plus 3 a Quadrat mal b i. Plus 3 a mal b zum Quadrat. Plus organisiere ich das ein bisschen anders, damit man direkt real und imaginär Teil getrennt hat. Denn ich sehe, dass hier beim zweiten Term auf jeden Fall ein i stehen bleibt. Hier geht es weg. Hier hinten bleibt auch ein i stehen. Das heißt, es lohnt sich, das jetzt über Kreuz zu organisieren, um real und imaginär Teil irgendwie zusammen zu haben. Da würde ich mal ganz mutig sagen, a hoch 3 minus 3 mal a mal b Quadrat ist mein Realteil. Und dann habe ich 3 mal a Quadrat mal b, und ich setze da gleich Klammern, minus b als Imaginärteil, also auch mal i. B hoch 3. Also nochmal, Realteil ist a hoch 3 minus 3ab Quadrat. Imaginärteil ist 3a Quadrat b minus b hoch 3. Jetzt haben wir nachgeguckt, damit ich mich einfach rechnen kann. Richtig aus, gut, ist richtig aus. Koeffizientenvergleich. Linken steht x, das ist unser Realteil, das heißt, das ist das. Und unser Imaginärteil auch niedrig, der ist 1. Das heißt, hier ist er auch 1. Und das ist der konkrete Ansatzpunkt. X kennen wir nicht, aber wir kennen die Zahl 1 und wir können die jetzt damit vergleichen. Mit 3a Quadrat mal b minus b hoch 3. In der Hoffnung, dass wir dann bei a und b was ausfinden. Und dann können wir jetzt hier vorne einsetzen und dann kriegen wir raus, was x ist, und dann kriegen wir raus, was y ist. Ja, das muss dran gehen. Koeffizientenvergleich. Erstmal schreiben wir das hin, womit wir was anfangen können, nämlich 1, das ist der imaginäre Teil links, gleich 3 mal a Quadrat mal b minus b hoch 3. Und da möchte ich jetzt ein b ausklammern. Dann sehe ich, da steht b mal in Klammern 3a Quadrat minus b Quadrat. Das ist ganz hervorragend, denn wir reden hier über ganze Zahlen. Und ich habe rechts eine Faktorisierung stehen von ganzen Zahlen. Auf der linken Seite soll 1 rauskommen. Das heißt, für b gibt es nur zwei Fälle. 1 und minus 1. Aha, zwei Fälle. Gut. Ja. B gleich 1. Na, dann ist der andere Faktor auch 1. Also ist 3a Quadrat minus b Quadrat gleich 1. Mhm, das sieht komisch aus. Bei ganzen Zahlen, wie kriegen wir das hin? Ja, wir wissen ja, dass b auch 1 ist, also können wir das hier einsetzen. Oder? Wenn wir hier für b Quadrat jetzt noch was einsetzen, dann wird es doch irgendwie einfacher. Dann steht da 3a Quadrat minus 1 gleich 1. Das heißt, 3a Quadrat ist 2. Das geht nicht. Kann man verschieden begründen. Ich begründe mit dem 3, nee, mit dem 2 Quadrat des Satzes. 2 ist eine Summe von Quadraten, 3a Quadrat sicherlich nicht, weil die Vielfachheit von 3 drin auf jeden Fall nicht gerade sein kann. Das ist jetzt irgendwie, ja, geht bestimmt einfacher, aber ich finde es gerade schön, das so zu machen. Das kriegen wir ganz zeitig nicht hin, also tritt dieser Teil nicht auf. Dann haben wir noch die Möglichkeit, b ist minus 1. Das heißt, 3 mal a Quadrat minus b Quadrat ist aber auch minus 1, dann hat die Gleichung da oben stimmt. Also, das wird jetzt viel schöner. Denn wenn ich jetzt hier für b Quadrat wieder einsetze, minus 1 Quadrat, dann steht da 3a Quadrat minus 1 gleich minus 1. Auf beiden Seiten plus 1 liefert dann 3a Quadrat gleich 0. Das geht, das können wir lösen. Jetzt ist a gleich 0. So, Moment, jetzt
machen wir weiter. Jetzt haben wir a gleich 0 und b gleich minus 1. Übersetzen wir ein für unseren Realteil. Realteil. Das heißt, x ist jetzt 0 hoch 3 minus 3 mal, ach so, schade, 0 mal minus 1 Quadrat. Das ist nicht so spannend, wie ich dachte. Da kommt einfach raus x gleich 0. Und dann gehen wir zurück in unsere Smiley-Gleichung und sehen y gleich 1. Moment, war das alles? Haben wir noch mehr Fälle? Nee, das war's. Das ist die einzige Lösung. Okay, es war viel Arbeit, um zu sehen, dass es nur eine Lösung gibt, die wir vorher schon gesehen hatten. Aber wie wir später sehen werden, sehen die Gleichungen auch manchmal so aus, als hätten sie nur wenig Lösungen. Und dann gibt es aber überraschend noch so ein paar, die hätte man nicht übersehen. Also gut, dass wir wissen, wie man sich denn nähern kann. Dann vervollständigen wir meinen Satz. Und dann mache ich noch ein paar Bemerkungen dazu. Es ging schnell. Ich würde das dann anders formulieren. Ich würde sagen, die einzige Lösung für die idiopathische Gleichung, Lamar, ist das Paar x y gleich 0, 1. Das ist ein bisschen schöner. Kurze Rekapitulation. Die Idee war, die Gleichung so ein bisschen umzuschreiben, ein Produkt zu finden, das in einem interessanten Ring lebt, über den wir viel wissen, und dann da irgendwie zu argumentieren, solange bis man auf Fälle kommt, wo man konkret was ausrechnen kann. Hier sehen wir, wie das konkrete Ausrechnen dazu führt, dass man in dem einen Fall, wo man was Konkretes weiß, zwei Möglichkeiten hat. Wir sehen aber auch, dass genau an der Stelle mit einer leicht anderen Faktorisierung viel mehr Fälle auftreten können. Dann kriegt man vielleicht auch viel mehr interessante Lösungen. Das ist irgendwie der Knackpunkt, was da am Ende passiert.
Und da wir noch Zeit haben, möchte ich eigentlich ganz gerne die nächste Gleichung angucken. In welche Richtungen könnte man jetzt interessant weiter gucken?
Wir hatten jetzt y hoch 3 gleich x² plus 1. Und wenn wir jetzt bei einer möglichst einfachen Bauart bleiben wollen, was für Ideen haben Sie dann, wie man das verallgemeinern und irgendwie weitermachen könnte? Woran würden Sie jetzt wackeln, wenn Sie sich das als nächstes angucken?
Wahrscheinlich, also wir hatten ja dieses Dilemma mit der K-Potenz. Das heißt, ja, wir wackeln an dem y hoch 3 und gucken uns zum Beispiel y hoch 4 an, hoch 5.
Genau. Das finde ich sehr natürlich, das so zu machen. Genau, das finde ich schön.
Und wir verlieren auch nicht die Zerlegung von dem x Quadrat.
Wir verlieren nicht die Zerlegung, wir können auch noch ZI bleiben, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Was noch?
Ja. Andere Möglichkeit wäre es vielleicht an dem x Quadrat zu wackeln, aber bei geraden Exponenten zu bleiben.
Ah, man könnte was machen mit x hoch 4, das wäre zum
Beispiel. Dann haben wir immer noch eine, also haben wir eine andere Zerlegung, aber wir haben trotzdem eine Zerlegung im Z.
Genau, wir können auch noch ZI bleiben, ja, genau. Das ist eine Idee. Okay, ich mache was anderes. Aber ich finde die Ideen alle gut.
Und manche davon werden so ähnlich in Übungsserien auftauchen.
In Nummer 6, 5 wackle ich an einer anderen Stelle. Ich mache nämlich statt plus 1, 1 plus 2. Und wieder ist meine erste Frage, ob wir irgendwelche Lösungen sehen. Ich muss mir gleich mal ein Symbol ausdenken statt Smiley, aber ich fange ansonsten genauso an. Wir können ja mal gucken, welche Beweisschritte vielleicht noch so ähnlich funktionieren. Aber ich muss auf jeden Fall sehr viel wegwischen.
Und überlegen Sie doch mal, ob Sie ein paar Lösungen sehen können.
X gleich 5 und y gleich 3.
Das funktioniert. Dann kann man auch minus 5 und 3 nehmen.
Ja.
Also 5, 3 funktioniert. Minus 5, 3 funktioniert. Was sehen wir noch? Noch mehr Ideen?
Erstmal nicht, okay. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Wir werden gleich rausfinden, ob da noch mehr ist. Ne? Vielleicht sind da noch größere Zahlen, wo wir nicht so schnell alles so sehen. Gut, dann fangen wir erstmal genauso an. Sein xy aus z so, dass die Gleichung erfüllt ist. Dann reiche ich es mal 2 statt mal 1. Und dann nenne ich die jetzt nicht Smiley, sondern Sonne. So. Okay. Wie sieht diesmal meine Checkliste aus? Okay, ich denke, dass mit dem ersten Schritt, dass es so unklar ist, dass wir den tatsächlich nicht genauso hinkriegen. Und dazwischen vergessen abzuhaken, aber na gut, das haben wir alle gekriegt, was wir gelesen haben. Aber überlegen Sie mal, ob wir das jetzt noch in Zerlinien kriegen. Kann man dann schön Zerlinien hinschreiben, sodass wir einfach alles weiter im gleichen Ring machen können? Fällt Ihnen ein anderer Ring ein? Wir kennen doch ihn. Wo kann man es noch dran zerlegen? In der Hoffnung, dass wenn man einfach den Ring ändert, da ein bisschen wackelt, dass man dann immer noch irgendwelche schönen teilerfremden Sachen findet und dass man dann vielleicht immer noch irgendwas als dritte Potenz hat. Das wäre eigentlich cool, wenn wir die gleiche Strategie folgen könnten.
Z adjugiert Wurzel 2.
Fast.
Wurzel 2i.
Genau, Wurzel 2i geht's. Da habe ich dann wirklich genau so ein Produkt, die gleiche Bauart und kann hoffen, dass sowas Ähnliches noch funktioniert. Was wissen wir über diesen Ring? Genau, der hat eine Normfunktion, die so ähnlich aussieht wie die von ZI. Da ist es halt Realteil zum Quadrat plus 2 mal Imaginärteil zum Quadrat, aber die ganze Bauart ist genauso. Viele schöne Eigenschaften. Ein paar Dinge wissen wir nicht oder noch nicht. In der nächsten Serie gibt es eine etwas größere Übungsaufgabe, wo man mehrere Sachen zu diesem Ring machen soll. Und dann kann man sich orientieren an denen, die Sie schon aus anderen Ringen kennen. Dann können Sie sich ein paar Tricks abgucken und mal schauen. Zum Beispiel kann man sehen, dass der nur 2 Einheiten hat, 1 und minus 1. Aber interessant ist sowas wie irreduzible Elemente und so. Probieren wir es in dem Ring. Wenn wir also jetzt mal hoffen, dass das so ähnlich funktioniert, wie sieht dann unser Fahrplan aus? Gibt es eine Ungerade? Ja, das würde ja irgendwie so ähnlich gehen. Man hat ja eine Normfunktion, was soll da schief gehen? Dann hätte man sowas wie x plus Wurzel 2i und x minus Wurzel 2i sind hoffentlich teilerfremd in Z. Da müssen wir einfach das Beste hoffen. Und dann hoffen, dass wir so ein Alpha aus Z Wurzel 2 kriegen, mit der Eigenschaft, dass man x plus Wurzel 2 schreiben kann als Alpha hoch 3. Dieser Schritt sollte jetzt eher einfacher werden, denn wenn man wirklich nur die Einheiten 1 und minus 1 hat, dann spielen die bei der dritten Potenz eher keine Rolle. Das ist dann einfach. Der Koeffizientenvergleich, ja, werden wir sehen, wie nervig der ist. Machen wir es einfach mal. Der Ring hat gute Eigenschaften, der eignet sich also im Prinzip für unsere Strategie. Und ich wische mal da, was nötig ist. Gucken wir mal. Y ist ungerade. Y ist ja immer noch Kongruenz zu 0, 1, minus 1 über 2 mod 4 und y hoch 3 ist immer noch Kongruenz zu 0, 1 über minus 1 mod 4. Was ist jetzt mit x² plus 2? Naja, das x² war ja 0 oder 1 mod 4, also ist x² plus 2, dann 2 oder 3, 3 ist minus 1, 2 oder minus 1 mod 4, also ist diesmal die Übereinstimmung bei minus 1 und damit ist immer noch das Ding ungerade. Diesmal haben wir y als Kongruenz zu minus 1 mal 4. Aber es lief alles im Prinzip genauso. Ich glaube, ich habe das noch nie so gemacht mit dem Wegwischen und irgendwie Eintragen. Aber ich gucke mal, wie lange das gut geht. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt kommt die Teilerfremdheit. Und gut, dass wir heute wieder festgehalten haben. Vielen Dank, dass es ein euklidischer Ring ist. Wenn es nämlich insbesondere faktoriell und diese ganzen Sachen ergeben überhaupt Sinn. Also schauen wir uns mal. Unsere Zerlegung ist diesmal
x plus Wurzel 2i und x minus Wurzel 2i. Und diesen Teilabtrend behaupten wir in z Wurzel 2i. Dann gucken wir doch mal. Diesmal haben wir nichts mehr in Sonne. Sonne. Sonne sagt uns, y hoch 3 ist x² plus 2. Das können wir zerlegen. Da sind wir überhaupt auf die Idee gekommen für den Ring. Tragen wir es doch mal ein. Und der Ring muss der richtige sein. Und fange ich genauso an, ne? Mit einem GGT von diesen beiden Leutchen. Muss ich nur über all die richtigen Elemente schreiben. Z-Wurzel 2i. Ich möchte so ein Search Replace machen. So, da Delta ein Teil davon. Das Argument mache ich diesmal anders. Aber nur ein bisschen. Da Delta ein Teil davon. Ist die Norm von Delta ein Teil davon der Norm von diesem Element x plus Wurzel 2i. Und wir haben vorhin wiederholt, was die Formel dafür ist. Realteil zum Quadrat plus 2 mal Imaginärteil. Der Imaginärteil hier ist aber 1. Sozusagen, nee, es ist nicht wirklich der Imaginärteil. Es ist der Teil, der vor Wurzel 2 mal i steht. Das sollte richtig sein. Also wir haben einen richtigen Realteil, das Wort passt, und das andere ist der Koeffizient vor Wurzel 2i, der ist in diesem Fall 1. Deswegen ist die Norm von diesem Gedöns x² plus 2. Auf magische Weise ist das y mal 3, das ist ungerade. Das heißt, wir können am Ende dieses extra Argument weglassen. Das heißt, die Norm von Delta teilt y hoch 3, das ist ungerade, also ist die Norm von Delta ungerade. Kann ich das alles weglassen und hier schließen wir damit ist die Norm von Delta ungerade. Weiter, gucken wir mal, ob der Trick noch so ähnlich weiter funktioniert. Weiter ist Delta ein Teil davon der Differenz von den beiden Wolken, die schreibe ich nochmal hin. X plus Wurzel 2i minus x minus Wurzel 2i. Was kommt denn da diesmal raus? 2 mal Wurzel 2i, oder? Was ist die Norm davon? Na, können wir mal ausrechnen. Hier ist nun Platz. Die Norm von 2 mal Wurzel 2i. Hier ist der Koeffizient, der Real ist 0 und der Koeffizient vor Wurzel 2i ist 2. Also haben wir 2 mal den zum Quadrat, also 8. Das ist immer noch eine Zweipotenz. Also haben wir wieder einen ungeraden Teiler einer Zweipotenz, der gleichzeitig auch noch nicht negativ sein darf. Also ist die Norm schon wieder 1. Und in dem Moment, wo Sie sich klar gemacht haben, dass man auch in diesem Ring Einheiten daran erkennt, dass der Normwert 1 ist, sind wir fertig. Das heißt, Delta ist eine Einheit, diesmal im Ring, seit Wurzel 2. Sehr erstaunlich, das geht wirklich alles genauso. Und jetzt kommt der Wundersatz. Und wir machen diesmal auch keine tolle Fallunterscheidung, denn 1 und minus 1 sind offensichtlich dritte Potenzen von mir selber. Das heißt, wir haben sofort, ohne große Fallunterscheidung, dass man ein Alpha in z Wurzel 2i hat, mit der Eigenschaft, dass Alpha hoch 3 gleich x plus Wurzel 2i ist. Und jetzt wische ich ganz viel weg, damit wir mehr Platz für die Rechnung am Ende haben. Und die machen wir noch und dann hören wir auf. Und gucken mal, ob noch mehr Lösungen rauskommen. Für den Beweis schreibe ich einfach nur Wundersatz, denn hier ist alles einfacher nachzuweisen. Und man braucht die Fallunterscheidung mit den Einheiten nicht. Das heißt, wir kommen dann sofort zu den Lösungen. Ich wische mal ein bisschen, wenn ich schon darf. Das ist jetzt die Frage. Darf ich den letzten Teil des vorherigen Beweises jetzt schon abwischen, damit da Platz ist für das Neue? Lass ich einfach nur 3 erschienen. Unsere Checkliste ist schon abgehakt. Dann können wir uns jetzt darauf konzentrieren, was passiert, wenn wir wirklich konkret losrechnen und was für Fälle daraus kommen.
wir müssen ja mindestens das wiederfinden, was wir schon haben. Und schön wäre es eigentlich, wenn wir noch mehr Lösungen finden, würde ich jedenfalls sagen. Plus Kenntnisse über die Einheiten in dem Ring, siehe Übungsblatt. Und dann kommt jetzt 4, die Lösung. Wir wissen, wie es geht. Sei ein A, B, Z, das Alter bleibt A plus B, Wurzel 2. Dann brechen wir. X plus Wurzel 2i gleich Alpha 3. 3, ich setze alles rein. A plus B, Wurzel 2i, 3. Und jetzt geht's los. Und jetzt muss ich noch ein bisschen mehr aufpassen mit irgendwelchen Wurzeln und Gedöns. Bitte mitrechnen. A plus 3 plus 3 mal A Quadrat. Mal b Wurzel 2i plus 3 mal a mal b, ich setze mal alles in Klammern, b Wurzel 2i zum Quadrat, da kümmere ich mich gleich drum, plus auch wieder alles in Klammern, b mal Wurzel 2i hoch 3 und jetzt löse ich es auf und sortiere, weil ich mir sehe, dass der erste und der dritte Term zum Realteil gehören und der zweite und der vierte zu dem Gedöns, was vor Wurzel 2i steht. Also bastel ich das mal direkt richtig hin, wenn ich kann. Der dritte Term, da habe ich b Quadrat mal Wurzel 2 Quadrat, also 2, mal i Quadrat, also minus 1. Also erhalte ich da ein minus 6 mal a mal b, wenn mich nicht alles täuscht, b Quadrat. Und dann kommt der Rest. Das hier lasse ich alles so stehen. 3 mal a Quadrat mal b. Hinten kommt irgendein Wurzel 2i Gedöns. Da werde ich eine Klammer setzen. Und was passiert hier hinten? Dann habe ich b hoch 3 minus b hoch 3, weil hier noch so ein i rumläuft. I hoch 3 ist ja minus i. Also habe ich minus b hoch 3 mal a und Wurzel 2 hoch 3 ist 2 mal Wurzel 2, also habe ich auch noch eine 2. Also ist das, glaube ich, mein Koeffizient, b hoch 3 mal 2, hier hinten aus dem letzten Term. Und alles dann noch zur zweiten Koeffizient. Ich denke, dass das richtig ist. Und dann kann ich hier einen Koeffizientenvergleich machen. Achso, schön, das ist ja wieder so ähnlich wie vorhin. X machen wir später, der Koeffizient vor Wurzel 2 ist 1. Das ist ja wieder ganz angenehm. Jetzt haben wir wieder hier so einen Term, da kann man irgendwas ausklammern. Ich sehe wieder so ein b, dann haben wir für b wieder zwei Fälle. Ach ja, das ist ja ganz übersichtlich. Also so 1, das gleiche wie b mal in Klammern, was haben wir denn da? 3a Quadrat minus irgendwas, was ist das? 2b Quadrat. Ja. Alles in ganzen Zahlen, b ist also 1 oder minus 1. Wir gucken uns die zwei Fälle an. 4a, b gleich 1. Dann setze ich alles ein. Dann ist nämlich der andere Term auch 1. 3a Quadrat minus 2b Quadrat. Dann kann ich für b Quadrat 1 einsetzen. Dann habe ich 3a Quadrat minus 2. Das sieht irgendwie schön aus. Dann kann ich nämlich auf beiden Seiten 2 addieren. 3, 3, 3, 8, 3. Oh, wie schön. Zwei Fälle für A. 1 und minus 1. Und dann gucken wir, was sich für X ergibt. A gleich 1. X ist doch hier genau unser Realteil. Also kann ich dann einsetzen, was X ist. X ist nämlich dieses Gedöns hier vorne. A hoch 3 minus 6 mal A mal B. Ich da alles einsetze, a hoch 3 ist 1, minus 6 mal a mal b Quadrat, Moment, b war auch 1, also durch 1 minus 6, also minus 5, das kennen wir schon. Eine Lösung, wo x gleich minus 5 ist, haben wir da oben schon, da ist y gleich 3, das ist nichts Neues.
pfeifen. Aber ich nicht. Dann ist x gleich a3, also minus 1, minus, plus, was haben wir denn hier? Plus 6 ist es diesmal, denn wenn a minus 1 ist und sich bei b aber nichts verändert, dann haben wir einfach nur statt minus 6 mal irgendwas, plus 6 mal irgendwas, das ist 5. Und auch wieder ist es gleich 2. Achso, das ist die andere Lösung, die wir schon kennen. Gut, dann hoffen wir mal, dass jetzt im nächsten Teil noch was passiert. Das wäre b. b gleich plus 1. Dann rechnen wir genau los. Minus 1 ist dann die rechte Seite. Hier steht b Quadrat, also bleibt das alles so. 3a Quadrat minus 2. Also, wenn ich jetzt plus 2 rechne, das sieht nicht gut aus. Dann habe ich jetzt 1 gleich 3a Quadrat. Dann kann ich genauso wie vorhin argumentieren. 1 ist eine Summe von 2 Quadraten, aber 3a Quadrat sicherlich nicht. Schade. Keine neuen Lösungen. Das waren also wirklich nur die, die wir am Anfang gesehen hatten. Dann haben wir jetzt die Behauptung unseres Lemmas vervollständigt. Der Beweis ist fertig. Wir haben gesehen, dass eigentlich die gleiche Strategie funktioniert, nur im anderen Ring. Aber solange der Ring schön genug ist, ist das alles prima. Und dann kann ich ankündigen, was nächste Woche passiert. Da wird sich noch weiter was verändern. Und da wird sich dann zeigen, dass leider an irgendeiner Stelle die Strategie nicht mehr genauso funktioniert, weil wir nicht mehr alle Schritte genauso, wir können denen nicht genauso folgen. Irgendwas passiert mit Einheiten oder irgendwas ist plötzlich nicht mehr teilerfremd oder irgendwas. Irgendwas wird passieren, das muss man dann irgendwie reparieren. Und wie es geht, das machen Sie nächste Woche. Leider nicht mit mir, ich bin auf der Tagung. Habe ich nicht alles gehört, aber das ist das, was nächste Woche passiert. Ich möchte jetzt einmal kurz gucken, ob es bis hierher in Lemma, das war Lemma 6, 5, ob es irgendwelche Fragen gibt zu dieser grundsätzlichen Strategie, zu der Arbeit in den Ringen. Ja?
Eine Frage, also wo wir das auseinandernehmen, wenn ein Schritt zweites glaube ich. Genau, dann nehmen wir das praktisch das Delta als Teil davon, also GT von x plus x minus y, beziehungsweise hier das Äquivalent dazu. Ja, wir können das auch genauso gut für x minus das für ihn machen, oder?
Ja.
Okay, das heißt wirklich einfach unbestimmte Allgemeinheit 1 selber eingewählt.
Genau, ja. Solange das so ist wie in diesen Fällen, sind die im Prinzip nicht zu unterscheiden. Und man könnte, wenn man wollte, den ganzen Rest, auch das Ende mit der Fallunterscheidung und den Koeffizienten, könnte man alles auch für den anderen Faktor machen. Ja. Na gut, dann hören wir hier auf. Ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten, aber die Aufnahme stoppe ich jetzt.